Man kann ja doch einfach mal ernsthaft drüber singen, wie man seine Feinde im tiefen Schnee abschlachtet.
Absolut.
Das muss doch mal möglich sein, bitte.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Herr Weichert, ich grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Tag.
Na, und wie oft musstest du in den letzten Tagen über deinen liebsten ostdeutschen Dialekt sprechen?
Meinst du, wie über, also im Sinne, dass ich ihn gebrauchen musste? Oder
Nee,
wie man über den Ballen abrollt beim Laufen oder, oder über, ging eigentlich? Wieso, war irgendwie gesteigertes Interesse daran oder?
Ja.
Ach ja.
Also auf der Lesereise bin ich doch das ein oder andere Mal gefragt worden von Ossis, die im Ostdeutschland wohnen und auch Exil-Ossis in Westdeutschland. Und ist ein interessantes Thema. Das wird stark diskutiert.
Also ich hör das von Fans unseres Podcasts ganz oft, dass besonders Leute in der Diaspora, ne? Also keine Ahnung, aus Bautzen nach Köln zur Ausbildung oder aus Meiningen nach Hamburg zum Studium oder so, dass das für die wirklich immer ein willkommenes Stück Heimat ist, wenn die uns labern hören. Ne? Also selbst, also insgesamt Ostdeutschland, ne? Wenn das schon so weit ist, dass sich ein Sachse freiwillig Thüringer oder Sachsen-Anhaltiner anhört, weil das irgendwie so ein bisschen nach Heimat klingt, dann ist das schon ein krasses Level von Sehnsucht.
Sag ich mal. Stell dir mal vor, Sehnsucht, um die Sehnsucht ein wenig loszuwerden, hört man sich diesen Podcast an, ne?
Ja, es ist ja leider wirklich immer noch so, dass selbst Menschen, die in Deutschland verstreut sind und so einen Heimatdialekt haben, den ja eigentlich nicht wirklich leben. Und dort sprechen, ne? Deshalb ist, wenn man diesen Dialekt hört, das bedeutet nicht nur, da ist jemand von dort, so wie ich einen Schwaben in Berlin erkenne, ne? Sondern, um mal dieses Klischee zu bemühen, das bedeutet. Ja,
der kommt aus meinem eigenen Stamm.
Nee, quasi. Und das bedeutet gleichzeitig auch eine heimatliche Umgebung, weil dieser Dialekt nur dort gesprochen wird, ne? Weil viele Leute den immer noch so ein bisschen dieses Mittelhochdeutsche so ein bisschen verstecken oder halt nicht in die Welt hinaustragen. Ne?
Heimatlich, ne? Mhm. Der eine sitzt in seinem Palast in Weimar, der andere sitzt in seinem Palast in Halle. Richtig volksnah.
Wie so Paläste halt im Osten aussehen, ne? Eingeschossig mit Dachpappe.
Wie wir uns hier herablassen, zum Volk zu sprechen, ohne zuzuhören. Ne? Es ist ja, wir sind ja auch nur Sender.
Das ist, ja, na klar, aber.
Arrogantes von oben herab senden.
Ja, klar, aber vom Elfenbeinturm sendet sich's weit. Weit nach draußen. Solange der Elfenbeinturm noch eine Antenne hat, ist alles gut.
Na, wir senden nur für das Tal der Ahnungslosen.
Naja, genau.
Darüber hinaus geht's nicht. Ja, aber weißt du, deswegen frage ich mich halt auch immer, geht es überhaupt so einfach, außerhalb Leute zu erreichen?
Also außerhalb meint wo?
Na, außerhalb der Dialektgrenzen. Also wie schwierig ist es, außerhalb der Dialektgrenzen Leute von einem solchen Podcast zu überzeugen? Ich glaube schon, dass das für die In-Group sehr positiv ist, aber für die Gruppe der Leute draußen ist es schon eine Hürde.
Es gibt vieles, ist eine Hürde. Manche finden es auch drollig und hören sich trotzdem an. Oder haben das Glück, einen Partner aus unserer Dialektregion bekommen zu haben. Und
das ist schon sehr exklusiv. Ja,
und müssen dann mithören. Ne? Das gibt es auch. Sind wir mal ehrlich, im Westen ist es dann meistens eine Partnerin aus unserer Region. Das ist ja auch demografisch also, so, ne?
Ich habe tatsächlich bei meiner Lesetour auch Pärchen entdeckt, bei denen es genau umgedreht ist.
Ja, natürlich gibt es auch, klar.
Die westdeutsche Männer hierher geholt haben, die armen Schweine.
Habe ich auch im engsten Freundeskreis hier Nee, die haben die nicht hergeholt. Das ist jemand, der ist in Westdeutschland geboren, aber ist dann, glaube ich, wegen des Berufs seiner Eltern hierher gekommen. Nee, so war das nicht. Ja, natürlich, warum nicht? Man kann ja die Dialektleiter auch als Mann nach oben steigen. Ne? Das ist ja kein Problem. Ja, natürlich, klar, aber das vermittelt mir jetzt so ein bisschen Gefühl, als ob du das hier so als Regionalfenster betrachtest, wie beim MDR, so das Thüringen-Magazin oder bei MDR Info die sachsen-anhaltinischen Nachrichten aus Halle.
Na, ich versuche das immer nur mit Sendungen zu vergleichen, die im Westen jetzt irgendwie sehr auf Dialekt gehen. Und ob ich da wirklich lange zuhören kann. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, Mike. Das ist eine Frage, die habe ich mir bis jetzt gerade eben nicht gestellt, aber wie das in diesem Podcast ist, perfekt vorbereitet und recherchiert. Im Vorfeld habe ich natürlich jetzt kurz drüber nachgedacht, über was ich sprechen soll, während ich gesprochen habe. Und dann fiel mir plötzlich ein, es könnte ein Thema sein.
Ja, ne, klar, also da können wir ja natürlich wie immer nur aus unserem völlig fundierten Bauchgefühl raus antworten, wo wir ja meistens sowieso richtig liegen damit. Also ich denke, das kommt auch sehr auf den Dialekt an, ne? Und da machen wir uns nichts vor. Also du bist ja noch, wie soll ich sagen, etwas norddeutscher angehaucht und etwas weltgewandter. Also mein Dialekt ist jetzt in den Beliebtheitslisten in Gesamtdeutschland nicht ganz, ganz oben, ne?
Um's mal. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der jemals über ihm Thüringisch gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass ohne dich wäre das gar nicht bekannt, dass es gibt.
Wer weiß. Kann sein, obwohl das bisschen Deutsch, was François Mitterrand in der Kriegsgefangenschaft bei Rudolstadt gelernt hat oder so, war ja auch im Thüringisch gefärbt. Ne? Ich glaube, es liegt am Dialekt, ob Leute das sozusagen haben können, ne? Also wenn jetzt hier der Mittermeier das mit Bayerisch oder Fränkisch angehaucht oder was der spricht, dann ins Fernsehen gebracht hat, irgendwie hatten Leute kein Problem damit. Familie Heinz Becker, Saarländisch, ist ja auch irgendwie Kult, aber da ist das so in der Figur drin. Wahrscheinlich verbinden die Leute das, ich meine, das gehört ja jetzt mit deinem Oststolz-Buch oder so, da verleiht ja ein Dialekt Authentizität und ist nicht irgendwie hinderlich, dass einem Leute zuhören. Die Leute, die das eben interessiert.
Ich habe es ja nicht, ne, auf Dialekt geschrieben, ne?
Nein, natürlich nicht, aber wenn du da, Alter, das will da wirklich keiner lesen.
Meine Deutschlehrerin hat tatsächlich ein Buch über unser Dialekt hier geschrieben, so über Worte und Sachen, die es da so gibt.
Ne, gibt auch so ein, zwei Heimatdichter zum Beispiel, mir fällt jetzt der Name nicht ein, in Rudolstadt gab es einen, der da auf Rolscht, auf diese Mundart da, diese Spielart des Thüringisch da geschrieben hat. Das ist schon schwer zu konsumieren. So.
In Sachsen ist das ein Ding. Also da gibt es viel so Mundart-Kram tatsächlich.
Ja, und so im Niederbayerischen wird das oft auch rausgehangen, dass da wirklich auch in Online-Kommentaren und Chat-Nachrichten und so weiter wirklich, also komplett Dialekt, ne, wo du es dir wirklich laut vorlesen musst, um halbwegs mitzubekommen, was da gerade gesagt wird. Wieso sind wir jetzt schon wieder bei Dialekten gelandet? Weil du auf deiner Lesereise...
Nee, weil ich war gerade in Stuttgart.
In Stuttgart?
Ich war gerade in Stuttgart bei SWR1 im Radio.
Ah ja.
Und da haben tatsächlich Leute aus Schwaben und so geschrieben, die mir offensichtlich tatsächlich zugehört haben. Also es funktioniert wohl. Es funktioniert wohl. Man muss halt nur dorthin gehen, wo die Leute sind. Dann hören sie einem auch zu.
Ja, gut, das stimmt. Aber wobei, da ist ja auch eine große ostdeutsche Diaspora, ne, um Stuttgart drumherum und so weiter. Ja, dort in die Automobilindustrie nach Schwaben sind viele, viele Leute eingesickert.
Die Moderatorin hat gesagt, dass sie letztens mit einem Forscher gesprochen hat, der meinte, dass die Region bald das neue Ruhrgebiet wird.
Wie wir alle und du als Geografiestudent ganz besonders von Strukturwandeln und so weiter, ist ja in den Lehrbüchern immer das Ruhrgebiet ganz besonders. Also wenn man das mit dem Niedergang der Kohle, wenn man das mit dem Niedergang des der fossilen Brennstoffe und damit auch der Verbrennungsmotoren gleichsetzt und dem im internationalen Vergleich das Level, auf der sich da die deutsche Automobilindustrie bei Elektromotoren befindet, dann könnte das schon ein Szenario sein. Porsche ist ja jetzt auch aus dem DAX rausgeflogen, oder? Mhm. Habe ich gesehen. Ja, das sind jetzt keine Zeichen von Höhenflügen, ne? Das stimmt schon, aber es gibt ja auch Erfolgsgeschichten im Ruhrgebiet. Ne?
Metal. Also,
Metal zum Beispiel, eine Erfolgsgeschichte, kann man sich ja gerade im Kino angucken. Hate and Hope von Creator, wo ich ja auch eine kleine Rolle spielen durfte. Kann man sich die Tage, glaube ich, noch anschauen im Kino. Und ein Buch kam auch gleichzeitig raus. Weiß ich auch nicht, warum man das, muss man Mille fragen, warum das beides so gleichzeitig, ob das
Ich glaube, das macht schon Sinn.
Ja?
Dann, ich glaube schon. Also das eine pusht ja irgendwie die Aufmerksamkeit auf das andere. Mhm. Na, wenn du das Buch gelesen hast, denkst du, oh, jetzt noch den Film. Oder wenn du den Film gesehen hast, jetzt noch das Buch.
Könnte sein.
Scheint ja auch ganz erfolgreich zu sein. Ne?
Ja. Also zu Recht. Gerade der Film, die Cordula, hat da schon ein cooles Ding hingestellt. Ich meine, der hat ja Miller auch ausgewählt, ne? Ich meine, die hat ja Tote Hosen, Scooter und wen die schon mit Dokus verarztet hat. Also da gibt's ja schon einiges im Portfolio, was sich lohnt anzugucken von ihr.
Weißt du, was ich immer nicht so richtig verstehe? Dieses Hassthema bei Miller. Wieso immer der Hass?
Das ist ein Trademark. Das ist, glaube ich, ein Trademark von Creator. Also es ist ein richtiger Creator-Fan, da kann sich auch eine Creator-Platte nicht vorstellen, wo nicht so Schlüsselworte vorkommen wie Terror, Hate,
ja,
Pain, Suicide und am besten alles kombiniert, Suicide, Terrorist und Flag of Hate und so weiter. Also das gehört so ein bisschen zu dem Klischee dazu und ich denke, ja, Hate and Hope, da schwingt in der Titelgebung, glaube ich, das Hope als letztgenanntes schon eher im Kopf mit. Ne? Also, wenn man Mille so aus, auch Leute, die ihn nicht persönlich kennen, jetzt aus Interviews oder so, da hat, glaube ich, nicht den Eindruck, dass das irgendwie ein kompletter Hassbolzen ist.
Nee, das ist ja der Punkt, das passt halt, also zu seinem Naturell passt das halt null. So, das ist halt so der Punkt, ne? Das, was mich so ein bisschen wundert, dass man einfach seit den 80ern immer an genau diesen Trademark-Wörtern hängt und sich denkt, ey, die Welt hat sich doch irgendwie auch weitergedreht. So, klar, die Themen, um die es geht, sind immer noch die gleichen, aber es ist jetzt nicht, dass mich das stört, es ist nur so ein so out of curiosity, weißt du?
Ja, natürlich, klar, aber das ist ja, keine Ahnung, hast du Bock, dass Blind Guardian auf einmal nicht mehr über Tolkien singen oder so? Das ist ja...
Na, ich hätte Bock, wenn Blind Guardian endlich mal wieder über Tolkien singen.
Ja, okay, gebe ich dir recht.
Also da ist ja in den letzten Jahren so wenig passiert, was abfeierbar ist. Ich hätte gerne mal wieder irgendwas, was ein bisschen zurückgeht, nicht in die 80er, aber in die 90er, wenigstens mal so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, aber was ich damit sagen will, war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel für einen Fan wie dich, aber Metal ist da schon sehr, sehr traditionsverpflichtet. Ne? Und wenn da bestimmte Trademarks gebracht werden, dann ist es einfach so. Ne? Genauso wie bei Judas Priest, Leather irgendwo im Titel vorkommen muss, ne? Oder Power, Fire.
Ja, aber will man zu seinem eigenen Klischee werden?
Im Metal ja. Da ist das, da ist das, ja, da ist das.
Ja.
Klischee ist ja die negative Betrachtung von sowas wie Markenkern. Ne?
Ja, schon
also,
klar.
Also das ist ja das Ganze genauso.
Ja, sagst du Panzer, denkst du an Sabaton. Ja, ist klar. Ja, stimmt. Ist
und schon richtig. Das sind eben die Selling Points. Ne? Und deshalb ist ja Metal in Deutschland, es gibt ja Metal-Bands wie Manowar zum Beispiel, die haben ja ganz lange wirklich nur in Fanatikerländern wie Spanien und Deutschland überlebt, irgendwie kommerziell, weil dort die Leute eben true und nicht irgendeinem Trend hinterherhecheln. Wenn du das in UK siehst, ne, in England ist so ein schnelllebiges Musikgeschäft, Da wird jede Saison eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ne? Vom einmal Pagan Metal, dann ist Female Fronted Black Metal, dann ist das Gegente und dann ist wieder die Musikrichtung angesagt und kein Schwein interessiert sich dann wieder für die nächste. Also, dass da so ein Stilgehetze in Kontinentaleuropa weniger stattfindet, ist eigentlich eine coole Sache, finde ich.
Ich hätte gern mal wieder richtig schön Pagan Metal. Ist mir jetzt auf der Fahrt habe ich mal wieder so ein bisschen so altes Enziferum und so Kram gehört und dachte mir, meine Fresse, wie geil war das eigentlich? Wieso gibt's das nicht
mehr? Die einfach mal einen dunklen Gott schlicht unter dem Nordlicht besingen und wo nicht irgendwelche Erzzwerge rumhüpfen irgendwelche Ritter-Ballermann-Hits covern oder so, ne? Das regt mich auch ein bisschen auf, dass diese Ernsthaftigkeit aus dem Pagan gewichen ist, ne?
Wobei das ja kein Pagan ist. Also Zwergen.
Ja, aber ich meine, vom Sound her ist ja auch die Musik so total lustig geworden, ne?
Man kann ja doch einfach mal ernsthaft drüber singen, wie man seine Feinde im tiefen Schnee abschlachtet.
Absolut.
Das muss doch mal möglich sein, bitte.
Absolut. Und dass da alte Death-Metal-Recken wie Unleashed zum Beispiel in die Kerbe hauen müssen, thematisch, wenn auch nicht ganz musikalisch. Die haben ja dann eher so in die Black-Metal-Richtung geschielt.
Ja, da muss aber ich sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Melodie gewünscht. Das ist das, also Unleashed ist okay, aber das trifft noch nicht den
Sweet-Spot. Nee, das ist ja so Death-Black-Metal, aber rein thematisch machen die das völlig Einhorn- und Elfenfrei, freier nordischer, mythischer Schlachten-Metal, ne, irgendwie. Gibt's gerade nicht so richtig. Also Sachen, die dich da jetzt völlig wegblasen. Natürlich gibt's da werden uns sicherlich jetzt viele Leute hunderte irgendwelche Underground-Bands schicken.
Na hoffentlich.
Hoffentlich
sage ich.
Dass das jetzt auf der großen Linie gerade verfängt, kann man nicht sagen. Ne? Also zum Beispiel Summer Breeze ist so ein Festival, wo man das immer ganz gut sieht, wie der Status des Pagan Metal gerade ist. Ne? Und da ist viel, ja, zu viel Gesaufe, zu viel Gefeier und zu wenig
Grimness. Weil sie es einfach verkauft, ne? Es ist einfach, also ich meine, gab ja jetzt, ich weiß nicht, war es eine ganze Metal-ZDF-Fernsehgartenshow? Auf jeden Fall ist ja jetzt jede Woche gefühlt eine Metal-Band im Fernsehgarten, weil die Zielgruppe jetzt auch einfach alt genug ist, um ZDF-Fernsehgartenpublikum zu sein.
Es ist wirklich krass. Keine Ahnung, sind dann in 15, 20 Jahren dort Deutschrapper im ZDF-Fernsehgarten wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ich geh stark davon aus, ne? Man passt sich da ja einfach immer an. Da ist man im Öffentlich-Rechtlichen ja ganz pragmatisch. Man nimmt das, was die Zielgruppe was man erwartet, dass die Zielgruppe sich.
Da ist dann auf dem TikTok-Kanal des ZDF-Fernsehgarten 2040 dann Bushido.
Das ist halt bestimmt nur noch TikTok-Livestream. Die haben bestimmt kein Fernsehen mehr. Da gibt's nur noch.
Ja, denke ich dann auch mal. Ja, kann natürlich. Aber da habe ich nur die ganzen grausamen Ausschnitte gesehen, die einen dann so auf Instagram oder so ereilen von irgendwelchen. Ganz im Ernst, also wenn du als Band sowas machst, keine Ahnung, wenn du ein Konzept hast wie Feuerschwanz oder sowas, verstehe ich
das. Ich wollte gerade sagen, Feuerschwanz einfach rein.
Das wäre ja blöd, wenn du so ein Konzept hast und sowas dann nicht machst, ne? Wenn du dir so ein Kronjuwel nicht einsetzt. Aber als normale, ernsthafte, ambitionierte Metalband dorthin zu gehen, das ist wirklich wie ein Roman im Selbstverlag veröffentlichen. Ne? Also zum Download bei Amazon oder irgendwie. Das ist die billigste Schiene.
Ich habe gehört, damit kann man wenigstens Geld verdienen.
Kann schon sein, aber das ist wirklich also die billigste Schiene.
Also da verdient man ungefähr 3-mal bis 4-mal mehr, als wenn man es über einen Verlag macht pro Buch.
Ja, natürlich, klar.
Just saying,
klar. Aber trotzdem, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass man als Autor nicht stolz ist, wenn man auf sein Buch Suhrkamp stehen hat oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja schon, also wenn man da ein bestimmtes
Qualitätsregal
erreicht.
Also ich meine, bei Suhrkamp muss man ja auch erstmal landen.
Ja, natürlich, ja so. Natürlich, klar.
Ich arbeite mich noch hoch, Mike. Ich arbeite
Wo
mich
bist
noch hoch.
Du literarisch gerade? Im ZDF-Fernsehgarten oder so eine Pauseband bei Böhmermann? Oder wo siehst du dich gerade, wenn man es darauf grade, runterbricht?
Ach so, ich wollte gerade sagen, ich lese gerade den neuen Roman von Florian Illies über Caspar David Friedrich. Der ist sehr empfehlenswert.
Okay, habe ich noch nichts von gehört.
Richtig, also generell Florian Illies, das ist ja, da geht's ja quasi, wenn man es zusammenfasst, ein ganz tolles Storytelling zu Kunstgeschichte. Das ist eigentlich das seine Arbeit so.
Ja.
Du hast eine Enzyklopädie der Kunstgeschichte und dann schreibt er Geschichten daraus. Beispielsweise wusste ich gar nicht, ne, dass Caspar David Friedrich und Richard Wagner am selben Tag in Blasewitz im Schillergarten saßen. So, also diese okay. diese Begegnung von Menschen, die Epochen prägen,
ja, ja.
Also wie nah das alles beieinander manchmal ist, mhm. so oder wie einfach alle, die im 20. Jahrhundert irgendwie eine Rolle gespielt haben, gefühlt in Wien zur selben ja, Zeit also Wien, saßen. Wien also das ist so, krass, ja. das ist so krass, ne? Also Florian Illies, wie gesagt, der macht das, der lässt das alles zum Leben erwachen. Mhm. Bin großer Fan von seiner Arbeit. Wo ich mich sehe, weiß ich nicht, Mike. Also ich bin überrascht von den positiven Kommentaren zu meinem Buch, ehrlicherweise. Also ich habe natürlich nichts abgeliefert, wovon ich nicht überzeugt war. Ich war nicht so überzeugt davon, wie das Feedback das gerade vermuten lässt, das zurückkommt.
Hast du mehr Gegenwind oder mehr Desinteresse erwartet?
Ja. Naja, also
ja, weil Gegenwind ist ja kein Desinteresse. Das ist ja im Literaturbetrieb durchaus eine Adelung. Ne?
Also ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, wie groß das Desinteresse ist, weil wir nehmen diesen Podcast ja gerade auf, bevor ich überhaupt die Wertung der ersten Woche kenne.
Warum dauert das so lange auf dem Büchermarkt?
Ich glaube, das dauert deswegen so lange, weil sich mein Verlag nicht traut, mir zu sagen, dass wir die eins nicht geschafft haben, weil sie das verkackt haben mit der Vorbestellerin. Geschichte.
Gut, also ich weiß, bei den Musikcharts oder so, da wenn da am Freitag die Charts bekannt gegeben werden, da kriegen manche Bands am Mittwoch schon ihren Award zugeschickt. Ne?
Ja, klar. Also ich werde es heute erfahren, Mike. Wir sind zu früh dran. Ich werde es heute erfahren. Der Punkt ist, bei meinem anderen Buch war es halt so, mir wurde es dann am Ende der Woche dann schon gesagt und Platz 1 und super krass und gar kein Thema und dann zwei Tage später, da sind noch Sachen nachgemeldet worden.
Ja, da ist man natürlich ein gebranntes Kind, ne?
Genau. Also ich höre es lieber zu spät, dass ich verkackt habe, als zu früh, dass ich...
Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum meldet mein Verlag vor und nicht nach, ne? ja.
Ja, aber weißt du, es muss ja auch irgendwie einen Ansporn geben, sich verbessern zu können. So, wenn man alle seine Ziele immer gleich erreicht,
ja gut, ja ich denke, scheiße. Wenn der Podcast rauskommt, dann wissen wir Bescheid. Insofern,
ich meine, selbst ja, der davor ist ja auch noch nicht raus. Also
eben, da haben wir ja auch schon drüber, geredet. Den krieg ich heute fertig so, geschnitten.
So mal Glück. Kleiner Einblick in unsere Arbeitsroutine, Leute.
Ja.
Also ich bin sowieso gespannt, ne, weil ich bin jetzt die nächsten Tage nicht da. Also wenn du den mir heute bis heute Abend noch schicken kannst, dann kann ich ihn hochladen. Ansonsten
dann muss ich mal Ali auf den Nerv gehen.
Der soll mal aufhören, die ganze Zeit Fahrrad zu fahren.
Krasses Ding, ne? Also so ein Ritt an einem Tag 160 Kilometer oder so ein Scheiß. Also, boah, alle Achtung. Das ist mir, das Sitzfleisch habe ich nicht, ganz ehrlich.
Dann kickt die Midlife-Crisis noch nicht hart genug, Mike.
Bei mir? Ich glaube, die ist schon durch. Ich hab da, glaube ich, nicht so großen Peak gehabt. Bei mir äußert sich das vielleicht in einem Kauf einer Gitarre in einer ungewöhnlichen Farbe oder so. Ich brauche da jetzt keinen Kredit für einen Porsche oder eine viel zu junge Partnerin oder irgendwie sowas. Ne.
Mike, dass du keinen Kredit für einen Porsche brauchst, ist mir schon klar.
ohne Mist, also wenn du bei den Preisen heute dein Geld für Autos ausgibst, dann bist du wirklich selber schuld. Also
ich habe jetzt mal geguckt, die... Was ich nicht wusste, Was? Scheiße, was war's denn? Es gibt Jaguar F-Types mit 560 PS und die kosten einfach weniger als ein neuer Vierer.
Echt?
Also so aus dem Baujahr 2021 oder so. Mhm. Ich habe einfach nur mal geguckt. Nein, also ich sag dir, wie es ist. Ich habe einfach mal wieder ein Auge auf den Immobilienmarkt in Leipzig geworfen.
Ah ja.
Ne, weil ich so lang, ich krieg halt langsam ein bisschen die Krise, weil ich mir denke, es muss, also ich muss mal irgendwie was, es muss ja irgendwie mal was sicher werden, so in diesem Leben. Hm. So, und ich dachte mir, naja, guck doch nochmal, ob und wie sich das entwickelt hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist schon wieder alles so surreal und unerreichbar. Ich guck mir jetzt einfach dumme Autos an und habe dann nach Autos über 400 PS für unter 75.000 Euro geguckt. Und da habe ich erstaunlich viel gefunden. Das fand ich erschreckend. Ja,
Ford Mustang ist da immer dabei, ne?
Krank, ja, auch. Also die sind ja auch für das, was da drin ist, dann echt günstig.
Ne? Ja, aber schon im Neupreis. Deshalb fahren ja auch so viele Prolls damit rum. Ein wunderschönes Auto, kann man nicht anders sagen, aber halt aus einer anderen Zeit. Also ganz ehrlich, dein Geld in ein Auto zu versenken, da kannst du dir auch ein Penthouse in Grimmitschau kaufen. Das ist wahrscheinlich.
Das ist halt auch der Punkt, ne? Wo wäre es im Osten überhaupt sinnvoll, eine Immobilie zu erwerben, weil die Entvölkerung, die jetzt hier nach wie vor ja stattfindet, macht die Immobilienpreise perspektivisch ja nicht größer. So, und dann kommen ja diese verdammten Opportunitätskosten. Also wir sind ja einfach an einem Punkt, wo das Erwerben, das Neuerwerben von Immobilien gerade einfach anlagetechnisch keinen Sinn macht.
Du, das ist aber, keine Ahnung, das ist alles so Immo-Influencer, Instagram-Geschwafel. Das, du kannst da eigentlich gar nicht auf die Eckpunkte gucken. Du musst einfach irgendwann mal was kaufen, scheiß auf den Zeitpunkt. Das hat einfach was mit Bauchgefühl zu tun. Und jetzt selbst eine Stadt wie Leipzig oder in Dresden, also bestimmte Kategorien von Immobilien sind da halt noch nicht überhitzt. Also wenn du das mit anderen Boomstädten in Deutschland vergleichst. Und in Ostdeutschland kannst du Dresden, Leipzig, Jena, das haut noch hin.
Na, Jena ist schon sehr
überhitzt. Ist überhitzt, aber von der Perspektive her.
Jena hat Perspektive, ja?
Ja, also zumindest in Sachen Entvölkerung brauchst du dir da keine Sorgen machen.
Also ja? Der Zuzug von Studenten aus dem Westen geht zurück.
Ja, klar, aber trotzdem, also dafür gibt es mehr alleinstehende ältere Leute, die das gleiche Immobilienschema mieten wollen. Ne? Also das ist schon.
Also ich hab auch sehr schöne Zeiten in Jena verbracht. Das ist eigentlich auch eine schöne.
Ja, in Jena machst du nichts falsch. Also es gibt in Jena irgendwelche Dritt- und Zweitliga-Fußballer aus den 90ern oder so, die wirklich nicht das große Geld verdient haben, aber die da einfach mal so eine Bruchbude gekauft haben und die sind mittlerweile Millionäre. Ne? Das ist halt auch in der guten alten Zeit gewesen. Aber in 20 Jahren redest du von heute auch als die gute alte Zeit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch Immobilienmärkte noch gehen können. Das ist unfassbar.
Ja, das ist klar. Die Frage ist ja aber, macht es beispielsweise mehr Sinn, also jetzt mal ganz, ohne dass es mein Ziel ist, macht es jetzt mehr Sinn, das Geld, das man in eine Wohnung investieren würde, in ein Festival zu investieren beispielsweise, um dann in 20 Jahren dann auf die Rendite zurückzugucken. Jetzt ist eine dumme Idee, überhaupt Geld in Festivals zu investieren. Ja, macht das auf keinen Fall.
Ich wollte gerade sagen,
das war jetzt nur ein dummes Beispiel.
Das ist ja jetzt nicht für die breite Masse der Bevölkerung eine Geldstrategie, Festivals.
Nein, es ist eine ganz dumme Idee, macht das auf keinen Fall. Es ist, by the way, übrigens, es ist mir gesagt worden, das schlimmste Theaterjahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Katastrophe. Macht bloß nichts mit Kultur, wenn ihr darauf angewiesen seid. Es ist einfach, Deutschland will euch nicht haben. Es ist schlimm. Oder ist es halt, wär's sinnvoller, mehr Leute anzustellen und mehr Projekte voranzutreiben, auch wenn die sich gerade vielleicht perspektivisch noch nicht rechnen. Sowas, ne? Also ist es sinnvoll, irgendwie einen Betonklotz rumstehen zu haben, der eine Rendite von, was weiß ich, 3% im Jahr hat, versus unternehmerische Tätigkeit, wo das Geld notwendiger wäre. Ja, das sind ja so die Gedanken. Ja, wenn du das Geld rumliegen hast und angestellt bist und sowieso keine andere Perspektive hast, dann macht das sicherlich Sinn, aber ich bin da ja irgendwie ein bisschen
ich verstehe. Ja, natürlich, aber trotzdem willst du ja auch mal ein paar Früchte in den Bunker legen, ne? Und nicht immer nur, du hast ja jetzt auch schon Anflüge von über die Zukunft nachdenken. So jung und unbeschwert bist du ja auch nicht mehr.
Na, ich kriege langsam so eine Krise, dass ich mir denke, ich habe jetzt irgendwie 13 Jahre dieses ganze YouTube-Ding und jetzt auch die letzten Jahre wirklich volle Möhre durchgezogen. Ich muss mal irgendwo ankommen. Ne, ich sitze ja auch noch in meiner Bude, in der ich seit vor Corona sitze. Es ist alles noch so wie vorher und ich bin auch langsam ein bisschen so, ich muss auch mal verschnaufen, so mit Blick zurück.
Also willst du dir in Leipzig eine Immobilie zum Eigengebrauch kaufen oder zum...
Das ist halt so der Punkt. Ich meine, der Punkt ist, ich will keine Kinder. Was soll's, ne? Also
wenn du in solchen, in Anführungsstrichen, Boomstädten irgendwie Immobilien kaufen willst, dann musst du dich, wenn du gewinnbringend investieren willst, dich komplett davon verabschieden, dass du dir da eine Wohnung kaufst, die du cool findest und in der du wohnen würdest.
Ne?
Ich weiß also so. Das kannst du auch machen, aber da machst du nicht die guten Geschäfte. Das ist einfach so. Also wenn du dir wirklich lieber zwei für dich unattraktive Zweiraumwohnungen kaufst, das ist auf lange Sicht viel, viel mehr wert als die geile Vierraumwohnung, die du für 1.800 Euro sowieso nicht vermietet kriegst oder irgendwann mal schwer vermietet kriegst, ne? Nur weil du die cool findest und da vielleicht mal drin wohnen würdest oder so. Ne? Ist ein bisschen mit Abstrichen gesprochen, weil du ja jetzt in der Zukunft keine großen Familienpläne hast oder irgendwie oder aus einer Immobilie familienmäßig rauswachsen würdest. Ne? Also du könntest ja schon ungefähr so, sag ich mal, in die Zukunft planen. Aber keine Ahnung, du weißt ja nicht, was das Leben noch so bringt. Ne? Vielleicht verliebst du dich mal in einen Mann, der schon 4 Kinder hat. Ihr wollt zusammenziehen oder keine Ahnung, weißt du doch nicht.
Nur wenn er sehr reich ist,
ja.
Mike.
Nicht gesagt, warum du dich verliebst, aber nee, aber also verstehst, was ich meine. Also wenn du da gibt's ja auch so noch Kategorien von Sicherheit. Nur das Interessante ist, dass bei allem Geschäftsführer, Finfluencer, Gelaber, alle hippen Leute, die mit Startups irgendwie Geld generieren, mit YouTube, Influencer, die das schnelle Geld, wo das so runterregnen, wo man den Eindruck hat, die verdienen aus dem Nichts Geld, das ist einfach so da oder irgendwie, all das Geld landet am Ende trotzdem in Immobilien und nicht in den Geschäftsmodellen, die sie dir verkaufen wollen, mit denen sie so reich geworden sind, ne? Weil es einfach nicht nachhaltig ist, weil Seifenblasen sind, wo man so wie bei einer Seifenblase, so wenn die groß ist, so das Geld aufschimmert, aber dann musst du es auch nehmen und da reinstecken, wo es bleibt, ne? Weil sonst ist es weg.
Sagte der Mann, der seit 100 Jahren mit einer Metalband Geld verdient.
Also Metal Fame ist schon konservativer und nachhaltiger als Influencer Fame, ne?
Ja,
also ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
Naja, kommt halt drauf. Also es wird sowieso alles sehr, sehr spannend, wie sich das noch weiterentwickelt mit diesem Influencer-Thema, weil ich glaube nicht, dass das noch lange existieren kann. Jetzt gerade auch im Hinblick auf KI. Und da ist halt auch die Frage, wie geht's auch für mich weiter, ne? Weil meine Zielgruppe ist ja auch wiederum anders. Ne, wenn Leute einfach seit 13 Jahren einfach meine Inhalte sehen und immer noch dabei sind, waren jetzt auf der Tour auch ein paar dabei. Auf der anderen Seite waren auch zwei 15-Jährige dabei, die meine Inhalte gucken, seitdem sie 9 sind.
Krass.
Und ja, wild. Also
war da irgendwelche degenerativen Erscheinungen zu erkennen bei so Heranwachsenden?
Also die sahen tatsächlich ziemlich gut und ziemlich lebendig aus. Schön. Da dachte ich,
das ist ein gutes Zeichen.
Respekt. Hat offensichtlich geholfen, keine Ahnung. Der Metal ist ja ein Lebensspender.
Das war ja, okay.
Das ist ja, weiß ich nicht, Metal-Fans, die gehen ja groß, also die gehen ja auch all in irgendwie, ne? Wenn sie was gut finden, dann bleiben sie dabei. Mit denen kann man ja auch durch dick und dünn gehen irgendwie und weitermachen, ne? Und gerade jetzt so diese Buchschreibe-Thematik, wenn ich am Ende nie wieder ein Video drehen müsste und nur noch Buch schreiben dürfte, ich hätte da kein Problem damit. Hm, ja. Hm. So, da würde ich mir irgendeine Butze in der Nähe vom Clara Zetkin Park holen, würde mich da jeden Tag in den Clara Zetkin Park in Leipzig setzen und bitte vor mich hinschreiben und dann ein Käffchen trinken und dann call it a day.
Ja,
so,
ja.
Auch schön.
Hm, verstehe ich total. Also du hast ja trotzdem noch den Vorteil, also jetzt mal der gesprochen, also mit der Musik verglichen, die das Verhältnis zu KI gegenüber, du hast ja trotzdem schon eine Art Marke irgendwie entwickelt. Insofern ist das ein bisschen persistent oder resistent gegenüber solchen KI-Entwicklungen, ne? Genauso wie Markus Lanz, ob der eine Redaktion beschäftigt oder ob er sich das von irgendwelchen Programmen zusammenschreiben lässt oder irgendwie, da wird immer noch eine Kamera aufstellen können und oder vielleicht seinen Avatar so programmieren, dass er ihm eine Sendung moderiert, die aussieht wie er, ne? Also insofern ist das dein Gesicht, dass dein Name für was steht, dass die Leute damit was verbinden, das ist schon viel wert, ne? Genauso wie eine Band wie Slayer oder so, wie wir jetzt gar nicht unser kleines Level mit HSB damit vergleichen, aber eine Band wie Slayer zum Beispiel, natürlich ist es kein Problem, mit KI einen Song herzustellen, der wie Slayer klingt, ne? Aber es klingt dann halt wie Slayer und da haben die ihren Stempel drauf, ne? Und das ist schon ein, denke ich, ein Vorteil, wenn du aus dieser in Anführungsstrichen guten alten Zeit noch kommst, dass das analog ist, dass das KI dir nutzen kann, ne, oder zumindest nicht schadet. Sagen wir es mal so. Und ich weiß auch nicht, ob irgendwann mal ein Rückfall, eine Rückbesinnung auf alles analoge, ehrliche, lineare irgendwie kommt bei bestimmten Teilen der Bevölkerung. Wenn,
glaube ich kaum. Also ich beobachte das ja irgendwie so in dieser Influencer-Szene, ne? Oder du und ich, wir sind da ja irgendwie auch vom Anspruch an die Kunst irgendwie auch deckungsgleich. Man gibt sich Mühe und macht etwas für ein ausgewähltes Publikum. So, und jetzt gerade wieder einen Artikel im Spiegel gelesen, Zabex heißt der Creator, das ist, der macht quasi Reactions so, ne? Und Gaming und so ein Kram. Und der macht einfach 200.000 Euro im Monat. Damit, dass er halt einfach überdreht auf was reactet und irgendwas zockt, ne? Und das sind halt so Dimensionen, wo ich mir denke, krank, dass das möglich ist, krank, dass das mit so wenig Aufwand möglich ist und krank, dass das ist, was die Leute auch präferieren. Also, dass die das dem richtigen Content auch vorziehen irgendwie. Die Frage ist natürlich, wie lange hält das? Auf der anderen Seite muss ja nicht lange halten, weil nach 2 Jahren hast du ja deinen Stich gemacht.
Wie gesagt, irgendwie, wenn er sein Geld aus der Blase rausgenommen hat und das so investiert hat, dass es wieder Geld für ihn generiert, dann kann er locker, flockig und ruhigen Gewissens das nächste Projekt angehen.
Ja, deswegen ist es richtig, dass wir so langsam und ruhig vor uns hinkrauten, oder sollte man auch voll Kommerz Hype gehen?
Wir zwei beiden.
Rhetorisch, also, gefragt.
Ich bin rhetorisch gefragt.
Na, wir können das nicht. Das ist mir schon klar.
Ich wollte gerade sagen, also da bin ich erstaunt, entrüstet und geschmeichelt, wenn du mir das zutrauen würdest vom Talent her. Weiß ich nicht. Also ich glaube, da würden wir, das wäre eine riskante Wette. Wäre eine riskante Wette, weil du gerade die harte Elite-Truppe, unseren Fankern, der gerade das schätzt, dass es nicht so ist, den würdest du erstmal zur Disposition stellen, ne?
Das ist ja aber der Punkt. Dieser harte Elite-Kern ist ja sehr klein. Und wenn du den gegen das Zehnfache an irgendwelchen dahergelaufenen eintauscht, hast du natürlich innerhalb kürzester Zeit sehr viel mehr Geld verdient. So, und weil ja offensichtlich die meisten Leute auch so denken, ist fast alles, was man bekommt, medioker. Und man denkt ja von sich immer, dass es irgendwie Sinn macht, dass man sich auf Qualität und so, ne, dass man sich darauf konzentriert. Und am Ende des Tages siehst du dann einfach, welche Summen bei absolutem Scheißdreck im Spiel sind. Und dann fühlt man sich einfach komplett verarscht, weil man immer gedacht hat, naja, das kann ja nur gewertschätzt werden, wenn man mit Qualität und Aufmerksamkeit und allem all in geht. Aber offensichtlich ist, na, wie der Spruch so ist, Undank der Welten Lohn.
Ja,
ich hab's jetzt überzogen, weil uns geht's ja gut, es ist ja alles prima. Aber diese Ebene, auf der dieser Mainstream-Hype funktioniert, ist so abstrakt krank, dass ich mir halt auch denke, dass wir uns auch ein Stück weit was vormachen, dass unser Weg der sinnvollere ist, sage ich mal.
Ja.
Rein
geschäftlich brauchen wir darüber nicht zu diskutieren, ne? Aber das hat ja, ich bringe da immer den Spruch von Johann Sebastian Bach oder den zumindest Biografen über ihn gesagt haben, der Ozean ist kein Springbrunnen, ne?
Und ja, nur wenn man das Leben von Bach bedenkt, dann war der immer abhängig vom Geld seiner Gönner und auch erst wie 150 Jahre nach seinem Ableben Fame. Also,
ja, also sein Sohn war zu seiner Zeit bekannter als er, ne? Also das muss man schon ehrlich so sagen, aber das ändert ja trotzdem nichts an seiner Qualität und Genialität, also ohne uns jetzt auf Genialitätslevel heben zu wollen. Aber ich glaube, diesen Unterschied, ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, ne? Und ich, also wenn wir einen Ausbruchsversuch machen würden, weiß ich nicht, ob ich dann dieses schöne, kleine, schrullige Format, was wir ja haben, dafür opfern würde. Dann müssten wir uns vielleicht einen anderen Playground noch suchen, wo man das macht. Aber
ist das der Grund, warum du dich dem Videopodcasten verweigerst, weil du bloß nicht zu viel Attention für den Podcast haben willst?
Spielt auch mit rein, ja. Ja, also neben ganz, ganz normalen logistischen, praktischen Gründen, die das schwer machen.
Man hat es gesehen. Also es hatte eine positive Auswirkung auf die,
okay,
auf die Reichweite.
Okay, das war mir ja so gar nicht bewusst. Da
20% direkt hoch.
Also da können wir ja gerne nochmal drüber reden. Das sind ja jetzt keine Sachen, die hier unsere Grundfesten crashen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Leute, müssen wir die ganze Zeit so an unserer basic-konzeptionellen Überlegung ja teilhaben lassen. Ich weiß nicht, ob...
Ich glaube, das ist gerade das Spannendste für die.
Denke ich auch, könnte auch sein, dass das Leute überhaupt nicht interessiert. Gut, ist ja jetzt in der Welt nicht viel passiert, worüber sollen wir sonst
reden? Mike, wir sind mit Dialekten eingestiegen. Also, der ganze Podcast besteht aus Themen, für die sich kein Schwein interessiert. Also komm, jetzt tu mal nicht so.
Ja, und wenn du dann noch über das Konzept redest, also für das sich kein Schwein interessiert, ist das ja noch mal eine Rolle rückwärts, in der Rolle rückwärts. Es ist also...
Ja, noch weniger also Aufmerksamkeit, das ist genau das, was wir
das
wollen.
Das ist wirklich, ja. Was wir machen, das ist medialer Grindcore, ne? Also unkommerzieller geht's gar nicht.
Ich hoffe, es gibt irgendjemanden, der ab und zu mal ein paar Zitate mitschreibt. Ist das geil? Warte mal, das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich in die Beschreibung irgendwie reinpacken.
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Es ist ja wirklich, also unkommerzieller kann man es ja eigentlich gar nicht anstellen. Das ist ja wirklich, wenn man das jetzt im Podcast-Studio oder so, also dass ich gerade in meinem Aufnahmeprogramm die Spuren vom letzten Podcast, die ich gerade am Schneiden bin, nach unten geschoben habe, damit ich jetzt eine freie Aufnahmespur für diesen Podcast habe. Das zeigt ja schon, auf was für einem Level wir hier operieren, ne? Aber dadurch ist es eben auch authentisch, ne? Dass die Leute wollen ja auch mal hinter deine Hochglanzfassade des Öffentlich-Rechtlichen, genau, blicken und wissen, wie du wirklich tickst.
Also ich meine, klar, bei dem Hauptkanal ist es halt schon so, dass die Leute da eine distanziertere Figur bekommen, die ein bisschen gräbliger ist. Mhm. Ne? Das und sind da immer alle überrascht, dass ich eigentlich gar nicht so drauf bin.
Also ich finde das bei dir interessant, dass du in verschiedenen Dimensionen operierst. Ne, weil, also jetzt bei der Buchveröffentlichung und so weiter und den Interviews dazu bist du ja nochmal anders, ne? Also ohne diese Spaltung, die es schon vor einiger Zeit gab, Parabelritter Alexander Prinz, ist ja jetzt Alexander Prinz auch nochmal Alexander Prinz 2.0 irgendwie.
Wie meinst du das?
Ja, also du bist hier im Podcast anders als bei einer Lesung. Du bist in deinen Hauptkanal-Videos anders als bei einer Lesung und anders als im Podcast. Nicht, also man erkennt dich immer wieder, aber du bespielst halt andere Verhaltensweisen, andere Ausdrucksweisen, einfach weil du andere Medien und Konzepte bedienst, ne? Was ja völlig logisch ist. Also, und das ist in der deutschen Medienlandschaft schon, ja, es ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber das ist nicht die ständige Übung von Leuten, ne? Also muss man schon sagen, das macht es, glaube ich, auch schon interessant, weil du eben auf so vielen Hochzeiten tanzt, ne? Und dazu noch deine mediale Präsenz als Festivalorganisator oder tatsächliche Präsenz auf dem Festival, ne? Das würde ich am ehesten dann vielleicht eher so mit unserer Podcast-Welt vergleichen, was eher so eine kleine eingeschworene Gemeinde ist als die große Breitenwirkung. Das sind schon ja Facetten, würde man sagen.
Ich würde jetzt eher sagen, das ist der Fallhöhe geschuldet. Ne? Je mehr ich fürchte, auf die Fresse zu fallen, desto mehr reiße ich mich zusammen irgendwie.
Ja, klar, absolut. Das sage ich ja. Also das ist ja wie bei Veranstaltungen. Ne? Es gibt, du wirst, bin ich mir absolut sicher, nicht so, wie du jetzt gerade angezogen bist, am Wochenende beim Bundespräsidenten aufschlagen. Kurze Hose ist da nicht.
Ja, ja. Nee, da voll Anzug, ne?
Ist da Black Tie? Also ja, wirklich?
Nee. Also ist so. Es ist ja ein Sommerfest. So. Ist ja ein okay. Sommerfest.
Ja, nö, nee, aber deswegen ist das schon interessant. Also bei mir ist es ja ähnlich, ne? Also ich rede ja auch anders, als ich in Interviews für HSB rede oder als ich mich auf der Bühne gebe oder irgendwie sowas, aber ja, spielt nicht in dermaßen verschiedenen Welten. Ich glaube, hier ist man schon am nächsten an dem Alexander Prinz dran, wie er ist, wenn er sich einen Kaffee kocht und keiner zuguckt, oder?
Hier fluche ich nicht so viel.
Okay. Ja, schöne Antwort. Wieso, was sind so die Hürden für dich beim Kaffeekochen?
Wach sein. Also generell Kaffee, ne? Es gibt ja zwei Arten des Kaffeetrinkens. Einmal zum Genuss und einmal zum Funktionieren. Hm. Und sobald ich Kaffee zum Funktionieren trinken muss, werde ich sauer.
Okay, also da hilft dir dann nicht der Kaffee, oder?
Nee, also das hängt damit zusammen, ich brauche theoretisch keinen Kaffee morgens beim Aufstehen, außer ich musste zu früh aufstehen, was nicht damit zusammenhängt, dass ich zu wenig Schlaf hatte, sondern dass ich zu früh aufstehen muss. Ich kann einfach nicht um 7 wach sein, das geht nicht. Also ich kann bis um was weiß ich, 3 arbeiten und um 8:30 wach sein. Überhaupt kein Problem. Aber um 7 geht nicht. Und deswegen, wenn ich um die Uhrzeit aufstehe und mir einen Kaffee reinprügeln muss, dann ist einfach so diese Grumpy Cat ist so.
Okay, ja, das ist so wie das Soylent Green, wo du keinen Bock drauf hast, aber musst es halt irgendwie, weil es nicht anders geht. Ne? Ja, okay.
Ja, weil, also das ist schon wieder eine sehr interessante Frage. Na, wer bist du? Woher kommt die Welt? Ne? Also gehen wir jetzt hier schön Deep Dive Philosophie.
Also ich sag mal, wir kratzen am Erkenntnis- und Intellektlevel von wie heißt er? Brecht gerade. Von der Deepness her.
Ja, wer von uns beiden ist jetzt Brecht und wer ist jetzt Lanz?
Ne? Ja, so. Jeder die Hälfte, glaube ich. Na egal. Egal. Erzähl weiter, sorry.
Ich finde ja die Persona Lanz vom Konzept gar nicht verkehrt, nur das, was er draus macht, ist halt schwierig.
Ja, bin mir sicher, man könnte sich mit dem mal gut unterhalten irgendwie, aber so dieses, dass ich am Ende einer Lanz-Sendung keine Ahnung habe, was irgendeiner der Gäste gesagt hat, aber zu jedem Punkt weiß, was die Meinung von Markus Lanz dazu ist, das ist schon...
Und dass man als Moderator die politische Agenda selber so krass durchprügelt, finde ich halt krass. So. Ne? Anyways, genau. Ich finde das auf jeden Fall interessant, das so gespiegelt zu bekommen von dir, weil das sind natürlich auch wieder für mich neue Zusammenhänge, ne? In denen ich agieren muss. Und ich habe ja nie irgendjemanden gehabt, der mir gesagt hat, wie ich irgendwie was machen soll oder Medientraining oder irgendwas. Ich mache halt einfach das, was ich denke, dass ich da machen muss in diesen Momenten. Hat das, glaube ich, funktioniert.
Das ist das Interessante, glaube ich.
Für die ARD ist das ein Problem. Die haben gerade eine Taskforce, bei der sie herausfinden wollen, wie sie mich als ARD-Gesicht hinbekommen können, weil es einfach zu viele Facetten gibt. Also es ist wirklich nicht so richtig klar, in welche Position so, ne, also Content und Zuschauergruppe und so, wo ich da zu verorten bin.
Also das ist für dich tatsächlich ein Problem, ne? Du wärst in viel, viel mehr Talkshows, wenn du eine ganz klare Schublade hättest, in die man dich reinstecken kann, ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist ja eins deiner Kerngebiete, deiner Authentizität, dass du dich eben nicht irgendwie verorten lässt, dass du in dem einen Satz was sagst, wo ich als Linker kurz aufstoße und dann im nächsten Satz was sagst, wo dir genau die andere politische Seite, das ist ja was Wertvolles, ne? Also dass du dir da dass du wie so ein Chamäleon. Na, Chamäleon ist falsch gesagt, weil das ist so eine bewusste Vorstellung, aber dass du versuchst, dir diese Objektivität und Lagerunzugehörigkeit zu bewahren. Ne? Aber dass es in den gepolten Medien, wie sie jetzt gerade stattfinden, für die Medien zum Verkauf, ist das ein Problem. Ja, weil könnte man dich auf eine Seite branden, hättest du nicht weniger Zuspruch. Weil die Leute, die das geil finden, die Seite, der du zugeschlagen wirst, oder der Schattierung, der Facette, was auch immer, ne, muss ja nicht immer nur politisch rechts, links sein, gibt ja viele Pole, die man da irgendwie bedienen kann. Der ewige Meckerfritz, der alles scheiße findet, der Typ, der immer alles verharmlost und mir Mut macht, wenn ich ihm zuhöre und so weiter, ne, gibt ja verschiedene Pole, wo man Leute ein Image geben kann, aber die Leute gucken dir zu, die das geil finden, und die dich hassen, die gucken erst recht zu. Ne? Also so eine Polarisierung, die bedeutet nicht, dass du mit einmal deine Gefolgschaft oder deine Aufmerksamkeit, die du auf dich ziehst, halbierst. Eher im Gegenteil. Ne? Deshalb ist Objektivität eigentlich so dieses in der Mitte schwimmen, das, was sogar ein bisschen verhindert, dass alle auf dich gucken. Ne? Und nur die Leute, ja, die noch um Objektivität bemüht sind, wissen das zu schätzen. Aber die werden eventuell immer weniger, so wie unsere Medienlandschaft gestrickt ist.
Ne? Auf jeden Fall. Ich sehe das natürlich auch auf dem Hauptkanal, wo wir sehr viel diesen Diskurs analysieren. Da funktionieren die Themen, wo man nach außen eine sehr klare Haltung zeigt, natürlich viel besser als die, wo man es nicht tut. Ja. Also meine Haltung war schon immer, ich stehe da, wo ich stehen will, egal wo es ist. So, ne, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Mal diesen Martin Luther zugeschriebenen Satz zu bringen. Vielleicht ist es halt genau das, dass man irgendwie so ein unverbesserlicher Idealist da ist. Dass man denkt, man könnte das so machen. Und offensichtlich kann man es nicht, was beispielsweise zeigt, dass da jetzt zig Leute dran drum überlegen seit Monaten, was man da überhaupt machen kann mit mir. Ne?
Ja, aber wirklich ganz im Ernst, das ist doch ein absolutes Paradoxon, oder? Dass so ein Sender versucht, die öffentlich-rechtlichen Grundwerte aus dir rauszufiltern, damit sein Konzept noch funktioniert als öffentlich-rechtlicher Sender.
Nee, also ich verstehe ja den Ansatz. Sie müssen ja, es muss ja eine klare Erzählung zu einer Person geben. Ne? Also das ist jetzt der Satiriker, das ist jetzt der Journalist, das ist jetzt der Nachrichtensprecher, das ist der Moderator. Ich mache ja aber alles davon.
Also jetzt funktionell gesehen, gar nicht so sehr inhaltlich.
Nein, also und ja, agendamäßig. Genau, nicht, sondern was ist meine Rolle dann sozusagen? Bin ich dann jemand, der, was weiß ich, bin ich ein Böhmermann, bin ich eine Susanne Daubner, ne? Also in welche Richtung könnte oder soll das oder wie auch immer gehen, ne? Die ARD braucht ja händeringend eine neue Generation irgendwie, ne? Und vor allen Dingen aus dem Osten wäre gut halt, wenn irgendwelche Leute dabei sind. Und da ist jetzt die Frage, was wird da?
Also, wenn du nicht zu Markus Lanz werden willst, ist Moderator für dich, glaube ich, nicht das Richtige, weil du da viel zu viel Freude dran hast, deine Meinung durchsickern zu lassen.
du möchtest damit gerade sagen, ich soll der neue Markus Lanz werden.
Nein, aber würdest du werden, wenn du in die Moderatorenrichtung gehst? Sei mir nicht böse, du hast nicht ganz so ein glattes Gesicht wie der Markus, ne? Also ich weiß nicht, ob es da zum Hausfrauenschwarm reicht, was ja beim MDR zum Beispiel nicht ganz unwichtig ist.
Ne? Also ich habe ganz viele Briefe, Leserbriefe von älteren Damen gekriegt.
Ja, absolut.
Zu meinem Hoverboard
auf, glaube ich.
Leserbriefe, Mike.
Ja.
Von 75-jährigen Frauen.
Mega, finde ich super. Die haben auch noch 15 Jahre Medienkonsum vor sich.
Ich hab übrigens auch einen Brief von meinem Landesvater gekriegt zu meinem Buch.
Oh, dein Landesvater. Okay. Ja, also ich meine, da ist ja schon eine Institution, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendein hochgeputschter Heini. Und ist doch nicht verkehrt. Und was erzählt er so? Er hat jetzt bestimmt nicht geschrieben, er hat den jetzt nicht geschrieben, wenn er es scheiße findet, oder?
Nee, also er hat, also warte mal, ich kann ja mal einen Satz zitieren. Warte mal. Ich habe das jetzt natürlich nicht im Kopf. So eitel bin ich dann auch nicht. Wo ist es denn? Ich hab's halt meiner Mama geschickt, ne? Oh. Was man so macht. Guck mal, Mama, so nach dem Motto. Oder habe ich das überhaupt? Ich habe es meinem Papa geschickt. So.
Ja, okay.
Das war mal was ich meinem Papa geschickt habe.
Na, dein Papa, der nimmt dich erst ernst, wenn die Handwerkskammer dir eine Urkunde ausstellt.
Also, er hat beispielsweise gesagt, dass ihm das Buch außerordentliche Freude bereitet hat und sich über einen persönlichen Austausch sehr freuen würde.
Oh, das ist ja cool.
Und er mir weiterhin Ideenreichtum und Schaffenskraft wünscht.
Ja. Das muss er auch nicht machen.
War ich auch positiv. Also war auch persönlich unterzeichnet. Ob er das jetzt selber formuliert hat, I don't know. Ja, aber war zumindest auch persönlich unterzeichnet und so.
Da hat jetzt nicht drunter geschrieben, dein Rainer oder so.
Nee, noch kennen wir uns ja nicht. Kommt noch.
Ja, naja, du, das ist aber auch, es ist ein alter, abgewichster Profi, ne? Es ist ein alter, abgewichster Profi.
Über Bodo würdest du so nicht reden.
Dass Bodo ein alter, abgewichster Profi ist, aber 100%. Der ist noch älter und abgewichster. Wahrscheinlich. Nee, ist halt.
Nee, ist er nicht.
Älter, ne? Nee. Aber nee. Ich glaube, ich habe sogar im letzten Podcast gesagt, ein abgewichster Medienprofi. wie Ramelow, weil er ja auch um seine Buchveröffentlichung rum jetzt immer mal ein paar schräge, steile Thesen gebracht hat. Ne? Du bist medial im Bundesland schon eine nicht außer Acht zu lassende Größe. Und da kann man doch auch mal ein bisschen Bauch pinseln als Politiker.
Mike, was soll ich einfach nächstes Jahr für die CDU antreten? Was sagst du? Soll ich dieses Land retten, auch wenn es für die CDU ist? Ja, so jetzt hier mal Entscheidungsfrage. Faschismus verhindern, aber mit Hilfe der CDU.
Das ist genau das Ding. Das wirst du nicht,
ich weiß,
das wirst du nicht mit der CDU weiß. Verhindern.
Ich weiß, das macht die Frage ja so, so schwierig.
Ne? Ja, also wenn du, keine Ahnung, wenn du auf Kommunalebene Ambitionen hast oder irgendwie und da ist ein akzeptables politisches Vehikel, was dich da zum Bürgermeister oder Stadtratsamt tragen kann oder irgendwie, da gucke ich gar nicht so sehr auf die Partei. Ne? Also da ist bei jedem Hass, den ich gegenüber der CDU oder FDP habe oder irgendwie, gibt es auch fähige Leute, die für die Parteien dort angetreten sind und gute Sachen machen. Da kommt es wirklich auf die Persönlichkeit an. Also wenn es ein politisches Amt ist, wo deine Persönlichkeit und deine Tätigkeit noch durchscheinen kann, und eins zu eins übersetzt, was bewirken kann, dann sehe ich das gar nicht so sehr an Ansehung der Partei. Ne? Aber ich sag mal, sobald das über Kreistagsebene hinausgeht oder so, bist du da in diesen gesteuerten Mühlen von Fraktionszwängen und ganzen Knüppel, die der Demokratie in die Füße geworfen werden, drin, dass dann deine Persönlichkeit nichts mehr bewirken kann. Und nur noch deformiert wird.
Weil ich hätte echt gedacht, dass es im Bereich eines Ministerpräsidenten irgendwie noch anders ist, ne? Weil da ja sehr viel auch, weiß nicht, Weisungskompetenz dahinter liegt.
Es gibt Ministerpräsidenten, würde ich jetzt Leute wie Woidke oder Haselhoff schon dazu zählen, oder damals auch Ramelow, die allein mit ihrer Persönlichkeit, mit dem Gewicht, dem sie da haben, so, jetzt bin ich hier und wenn ich das nicht mache, dann fliegt euch die Wahl sowieso um die Ohren, also my way or the highway, ne? Also das gibt's schon, Aber jetzt hier so Leute wie Kretschmer in Sachsen oder jetzt Vogt in Thüringen oder irgendwas, die können sich das nicht leisten. Die sind da viel zu sehr auf ihre Parteistrukturen, auf Gönner, Unterstützer und was weiß ich angewiesen, weil sie einfach nicht dieses Gewicht aus ihrer politischen Biografie heraus haben. Ich meine, Haselhoff, der sitzt dort seit wann? Seit gefühlt, gibt einfach solche Ministerpräsidenten, da ist das so. Da ist das so, Franz Josef Strauß in Bayern damals oder was weiß ich, da gebe ich dir recht, da kann die Persönlichkeit noch durchscheinen, aber so ein neuer Typ von Ministerpräsident, die sind dann schon zu sehr auf ihre Parteistrukturen angewiesen und da kannst du das persönlich auch nicht mehr durchbringen, ne? Einfach weil da die Persönlichkeiten nicht mehr da sind.
Naja, Mike, da sind wir wieder bei der Frage, wer man demnächst von Influencern regiert, so in...
Ja, also die Bayern werden das ja schon.
Meinen die das nicht umgedreht?
Die werden von Politikern influenced oder wie meinst du umgedreht?
Ne, da werden die Politiker zu Influencern.
Ja, na klar. Ne? Fetischhaftes Wurstgefresse, fand ich gut den Ausdruck. Was ich bei Söder also ganz weit weg von sympathisch finde, aber was ich da interessant und positiv bemerkenswert finde, ist, dass man bei dem mitkriegt, wie shallow, also wie flach, oberflächlich und sinnlos dieser komplette Politikbetrieb ist, ne? Das kann man an der Figur und seiner Influencer-Eigenschaft total gut ablesen, ne? Wo wirklich ein Post mit Leberkässemmel mehr bedeutet und mehr Aufmerksamkeit bekommt als die tiefgreifendsten Grundsatzentscheidungen für das Bundesland.
Ist doch bei Inhalten genauso. Da sind wir wieder bei der Grundfrage, die wir gehabt haben, ne? Macht es mehr Sinn, sich an einen interessierten Kern zu richten oder einfach an alle?
Absolut,
klar. Guck mal, LOL, Wurst, haha, wählt mich.
Ja, absolut, ganz genau.
Versus eine tiefgreifende inhaltliche.
Ich meine, Debatte. Das haben wir ja auch im positiven, was heißt im positiven Sinne, ist ja jetzt nicht positiv, dass Laschet krachen gegangen ist und unser SPD-Kanzler dann daran kam, aber einmal falsch in die Kamera gelacht in einem Kontext oder so und alle jegliche politische Agenda, die mit deiner kompletten politischen Biografie hinter dir steht, zählt nichts mehr. Ne? Also es ist wahrscheinlich, wenn du als Politiker antreten würdest, wäre deine komplette politische Agenda, wofür du stehst, was du vorhast, was du den Leuten erzählst, wäre nicht so wichtig, wie ob du dich für das nächste Interview dir einen Bart rasierst oder nicht.
Oh, das war ja auch ein großes Thema, als Söder plötzlich Bart getragen hat.
Naja, aber es ist doch so. Es ist doch so, ne?
Und ja, ich glaube, als Influencer kannst du sowieso kein Politiker werden, weil der Moment, an dem du anfängst zu kandidieren, gräbt jemand irgendwas Belastendes aus deiner Vergangenheit aus, was du mal in irgendeinem Video gesagt hast vor 10 Jahren, was nicht mehr in Zeitkontext passt und schon bist du wieder weg.
Also meinst du, dass es solche Sachen wie Ronald Reagan oder Volodymyr Zelensky oder sowas, die ja, ich sag mal jetzt Influencer, sind ja Schauspieler gewesen, aber die haben ja von der Reichweite in der damaligen Welt ungefähr vergleichbar zu Influencern.
Naja, ich glaube, Ronald Reagan und Zelensky haben ja von Gönnern irgendwo auch ihre politische Karriere finanziert bekommen. Ich glaube, in Deutschland kannst du auch einen Posten bekommen, ohne dass du jemanden hast, der dich deine Kampagnen unterstützt. Ich glaube, das geht schon.
Also Gönner brauchst du jetzt nicht unbedingt materiell, finanziell, aber trotzdem brauchst du Gönner und Leute, die wollen, dass du dort bist, die dein Gesicht und dein Fame brauchen. Also die brauchst du, für die du die, jetzt mal negativ ausgedrückt, Marionette sein kannst, ne? Und es ist eigentlich ein total smarter Move, dass du Leute, die wissen, wie man sich in Medien bewegt, das waren früher Schauspieler, jetzt ist es nicht mehr so wichtig, wie du im Fernsehen wirkst, sondern es ist wichtig, wie du in den sozialen Medien wirkst. Deshalb ist eigentlich ein Influencer zum Politiker zu machen, mit dem Wissen, mit den Talenten, die dieser Mensch medial mitbringt, ein ganz logischer Schritt. Nur das Problem ist, man verdient als Influencer leichter und schneller und mehr Geld noch als Politiker. Ne?
Kommt drauf an, wenn du korrupt bist, nicht.
Das ist natürlich für manche Politikrichtung auch eine tragende Eigenschaft, die einen voranbringen kann, natürlich.
Wobei, wenn ein Zabex 200.000 im Monat macht, nee, dann auch nicht. Also so korrupt kannst du gar nicht sein.
Ja, aber es gibt dann Leute, aber es ist trotzdem immer wieder interessant, wie Geld und Macht miteinander kämpfen. Ne? Und dass es immer noch einen Kern von Macht gibt, den Geld nicht angreifen kann. Also was man sehr, sehr schön gesehen hat bei dem Gebitsche zwischen Musk und Trump, also da hat selbst der reichste Mann der Welt, kann da in ein absolutes Kerngebiet von Machtausübung nicht eindringen, weil das von Gatekeepern freigehalten wird, die auch das durch finanzielle Macht sichern, aber die eben nicht ihr Gesicht in die Öffentlichkeit halten. Das sind Leute, von denen hast du noch nie was gehört. Ne?
Ich wollte gerade sagen, da steht der eine Mann mit vielen Aktienpaketen gegen Familienclans mit weitaus mehr Geld.
Absolut, deshalb ist so dieses Emporkömmling-mäßige. Und man hat auch ganz oft, dass man sich fragt, warum tut sich jetzt jemand wie Donald Trump das an, US-Präsident zu sein? Nicht, weil er auf die Salary angewiesen ist, ne? Da könnte er sich von anderen Leuten wieder woanders Geld reinstopfen lassen, sondern weil er die Macht geil findet.
Naja, und weil er mit der Macht Millionen und Millionen verdient.
Ja.
Also das ist ja wirklich eine Kleptokratie, die da stattfindet. Das ist ja nochmal anders als bei einem Jens Spahn, der sich da den einen oder anderen Vorteil, der sicherlich auch aufsummiert sehr viel Geld ergibt.
Jens Spahn ist, glaube ich, was anderes, weil der hat kein anderes Geschäftsmodell, mit dem er reich werden kann. Ne? Also der muss diese, in Anführungsstrichen, kleptokratischen Anklänge sich zunutze machen, aber jemand wie Katharina Reiche zum Beispiel oder so, die hat es finanziell nicht nötig, Wirtschaftsministerin zu machen. Ne? Mhm. Die findet einfach die Macht geil.
Nee, aber die kann ja aufgrund dieser Connections wieder unfassbar viel Geld verdienen.
Ja, ja.
Die ist halt, ne, die ist jetzt der oberste Branchenprimus der Wirtschaft in diesem Bereich. So, naja, da hast du doch, also da kannst du für dich ja entscheiden, welche Töpfe für wen ausgegeben werden.
Die könnte trotzdem einfacher mehr Geld in der Wirtschaft verdienen, indem sie das Gegenstück zu dem Politiker auf der Wirtschaftsseite ist, wie es bisher war. Ne? Also da kriegt sie die gleichen Informationen in Echtzeit genauso schnell und kann das beeinflussen. Das ist dann als Vorstandsvorsitzende oder diese ganzen alten Herren in Frankreich, die da immer ihren Hut nochmal in den Ring werfen, ganz viele ehemalige Premierminister, die da hoffen, in 2 Jahren auch nochmal zum Präsidenten gewählt zu werden oder irgendwie so, machen die nicht wegen Geld, das machen die einfach, weil sie es geil finden, die Nummer 1 zu sein.
Ich glaube, du unterschätzt Vorteile, die du in Geld nicht beziffern kannst, die das mit sich bringt, die aber auch finanzielle Vorteile mit sich bringen. Also ich glaube, das ist auch ein krasses Geldgeschäft im Übertrag. Also nicht im, du kriegst nicht Geld, sondern du kriegst eine Währung, die du in Geld umtauscht. Und zwar
Es geht da nicht nur um Geld. Ich glaub,
du kriegst Zugänge, die du mit Geld nicht bezahlen kannst.
Ja, das ist ja eine Umschreibung von
auch,
Macht.
Ja, aber die sind ja alle Geld wert.
Ja, natürlich ist Macht auch Geld wert, das ist klar. Aber es geht trotzdem um die Macht. Es geht einfach darum, die Nummer 1 zu sein, im Protokoll ganz oben zu stehen, der zu sein, dem geschrieben wird, der nicht schreibt. Darum geht es solchen Leuten.
Das ist aber nur deswegen wichtig, weil du damit wieder Dinge tun kannst. Also es ist, glaube ich, nicht einfach nur ein, also ich glaube, es ist so einfach gedacht zu sagen, das ist so ein Eitelkeitsding. Macht ist nur ein Surrogat. Geld ist Potenz und Macht ist Potenz. Und es geht im Grunde um Potenz und nicht im Sinne von sexueller Potenz, sondern im Sinne von Dinge machen können. Nur. Manche Dinge kann man nur machen, wenn man die Potenz nicht aus Geld sieht, sondern aus politischer Macht. Aber am Ende des Tages geht es um dasselbe Vehikel, nämlich die Potenz, etwas tun zu können.
Warum machen dann Leute den Job des Bundespräsidenten?
Weil sie an anderer Stelle nicht mehr weitergekommen sind in ihrem Spiel, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich diese Position, wo du denkst, okay, ich nehme das jetzt mit, weil das quasi eine ehrenvolle Krönung eines Lebensweges ist und ich dann für den Rest meines Lebens sozusagen eine krasse Stellung habe, die ich sonst nicht bekommen würde, wenn ich jetzt einfach auf irgendeinem Ministerposten in den Ruhestand überschlittern würde.
Ja, okay, ich glaube, da ist was Wahres dran. Also es ist so für gescheiterte Bundeskanzler. Also wie Wolfgang Schäuble zum Beispiel war ja, den hat ja damals die Spendenaffäre vermiest, ne, war ja auch dann ständiger ständiger Kandidat fürs Bundespräsidentenamt. Steinmeier ist ja auch so ein Fall. Ich könnte mir vorstellen, unsere geschasste Bundesverfassungsrichterin, dass die irgendwann mal eine Wiedergutmachung im Rahmen der Nominierung zur Bundespräsidentinwahl bekommt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, gebe ich dir recht. Ja, das spielt ist nicht in allen Fällen so. Gibt es auf jeden Fall Leute, wo das so ist. Bei unserem aktuellen Bundespräsidenten würde ich das auch so sehen. Ne? Also überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber von der politischen Biografie her stimmt das. Da ist dann einfach also, nicht mehr weitergekommen.
Ist ja kein, in Anführungszeichen, schlechter Posten. Nein. Also du bist halt Staatsoberhaupt. Naja. Das ist, ich meine, das ist schon, wie es so ist, wenn man Mitte 50, Ende 50 ist, vielleicht geht es dann halt auch darum, dass man seine Legacy dann irgendwie noch vergoldet. Für das, was Nachgeborene über einen wissen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das ist so eine Ehrenposition, das ist wie so eine Ehrendoktorwürde oder sowas. Die nimmst du halt mit. Mhm. Warum sollte man sich nicht mit sowas schmücken? Mhm. Und eine größere Ehre gibt es ja eigentlich gar nicht im Staatsdienst, sage ich mal, als so eine Position zu bekommen. Also das ist schon.
Ja, total.
Ja, ich meine, es ist ja auch was Besonderes, dass es in Deutschland keine echte, also es hat ja schon irgendwie eine Funktion, so dass man Dinge formell gegenzeichnen muss, aber es ist ja keine richtige Machtposition. Es ist ja schon eher so ein Honorationenposten.
Ja, natürlich, deshalb habe ich das jetzt als Gegenbeispiel gebracht, ne, weil die politische Macht sehr begrenzt. Das ist natürlich in bestimmten Gesetzgebungsernennungsverfahren und bestimmten parlamentarischen und staatlichen Konfliktlagen spielt auch der Bundespräsident eine Rolle. Aber natürlich nicht vergleichbar mit anderen Ländern. Ne? Gibt auch andere Länder, wo ein ähnliches System ist. In Israel zum Beispiel, da ist ja der Präsident auch nur so ein Grüß August. Ne? Und der Regierungschef hat die Macht. In Frankreich ist es umgedreht. Glaube ich, das ist schon eine Eitelkeitsposition dann, wo man nicht sagen kann, okay, das macht jemand wegen Geld oder, sondern das ist eher so Legacy-Style. Krönungsmäßig. Ne?
Genau, wenn du das Spiel im Legacy-Mode spielst.
Was bedeutet das? Sagt mir nichts.
Ach, wenn's. Egal, es ist auch kein guter. Nee, es ist auch kein gutes Beispiel, weil das ist ja dann eigentlich der besonders schwere Modus, wo du einfach nur noch den Lorbeerkranz aufgesetzt bekommen willst, aber am Ende ist es ja auch die höchste Position. Also, I don't know. Mhm. Vielleicht kein 1:1 guter Vergleich. Aber speaking of Frank-Walter, ich muss mich jetzt tatsächlich ein bisschen für meine Begegnung vorbereiten. Mhm. Da der Podcast ja erst nach der Begegnung stattfinden wird, kann ich hier sagen, ich habe die große Ehre, unseren Bundespräsidenten zu interviewen. Mhm. Und muss mich da dementsprechend jetzt noch ein bisschen in die Fragen reinarbeiten.
Okay.
Und mich seelisch und moralisch für diesen Akt vorbereiten.
Alles klar. Naja, dann frag ihn nix aus seiner SPD-Zeit, gell?
Nee, ich wollte jetzt auch nicht nochmal nachfragen, wie es mit deiner Vorbereitung deines
meines Kundenservices. Ich hätte einen. Hatte ich ja letzte.
Du hättest einen?
Das letzte Mal hätte ich ja auch schon einen, aber ich weiß ja nicht, wie es mit deiner Zeit so aussieht.
Nein, also wie lang denkst du denn?
Nein, nicht so lang. Also ich bin da nicht so ausufernd wie du. Geht auch um eine Person, um die jetzt nicht allzu viel bekannt ist in den ersten Lebensjahren. Insofern.
Na komm Mike, so. Komm. Dann lass uns teilhaben.
Es geht um eine Agnes, also nicht Agnes Strack-Zimmermann, keine Angst. Agnes Frey, die wurde 1475 in Nürnberg geboren.
Oha.
Ja, also ja, fast dann schon Spätmittelalter, ne? Schwelle zur Rente.
Naja, also bis, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich schon fast, also ihr Lebensdaten, die sind ja eigentlich dann schon in der Renaissance.
Ja, ne? Schwelle zur Renaissance. Also war das erste Kind von Hans und Anna Frey. Das war eine ganz alteingesessene Nürnberger Patrizierfamilie. Vorfahren waren auch die wichtigen, aus den wichtigen Patrizierfamilien Haller und Rummel. Und so weiter, also
wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht, ne? ist schon da in ganz gute Verhältnisse geboren. Ne? Also waren Patrizier, waren also Kaufleute, ist ja innerhalb der Patrizier auch nochmal ein bisschen untergliedert. Über ihre Kindheit ist wenig bekannt, aber sie war wohl, hat sich schon sehr, sehr früh gezeigt, sehr, sehr schlagfertig, selbstbewusst, wortgewandt, hochintelligent und hat natürlich auch eine standesgemäße Ausbildung bekommen für Patrizierfrauen damals. Also sie konnte zumindest lesen, rechnen und so weiter. War ja damals auch nicht selbstverständlich. Es gab eine befreundete Familie, Patrizierfamilie in Nürnberg. Die waren allerdings Handwerker, also im Patrizier oder im Status so ein Stück weit unten drunter ist. Ne? Aber trotzdem haben die Familien da eine Heirat engagiert mit dem Sohn.
Ja, vielleicht, es war ja alles Gilden organisiert. Vielleicht waren die ja in der Gilde recht angesehen, irgendwie, dass die da vielleicht auch Gildenvorstand oder sowas waren. Ne? Also, du hast ja in den Städtegesellschaften hast du ja Honoration der verschiedenen Gilden und Bereiche, also es kann durchaus sein, dass das vom Stand jetzt nicht so anders war, nur weil die Freis waren ja keine Adligen.
Ne? Nee, Patrizier.
Gut, also genau, also es hätte ja auch sein können, dass die quasi so niedriger Adel sind. Nee. Also das halte ich für durchaus realistisch, dass die gemessen am Status dann in der städtischen Gesellschaft dann halt auch sich da verheiratet haben und dementsprechend kannst du ja, wenn du in der entsprechenden Gilde irgendwie recht renommiert warst, kannst du ja auch einen guten.
Klar, Stand aber haben. Du weißt ja auch noch, wie das damals war, dass der Mann ein etwas niederes Weib nimmt, war schon okay, aber dass der Mann aus etwas niederem Stand ist,
ne? Naja, Moment. Der Stand ist ja dann ähnlicher. Es ist, können ja trotzdem in der städtischen Gemeinschaft einen ähnlichen Stand gehabt haben aufgrund ihrer Honoration. Ränge, so, ne? Also wenn jetzt der Vater Gildenvorsitzender war, wie auch immer das heißt, halte ich jetzt nicht für völlig.
Der Vater war, fremd. Ja, wie gesagt, war normaler Handwerker. Die Historiker sagen, war ein Unterschied da, ne? Was relativ ungewöhnlich war, aber wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja, ne, das waren auch Handwerker wie sein Vater und Schüler Michael Wohlgemuths, also ein Maler irgendwie. Die Agnes Frey hat dann mit 19 Jahren 1494 geheiratet. Wie gesagt, die Familien waren befreundet. Ne? Durch die Heirat mit Agnes bedeutete das für ihren Mann natürlich einen Aufstieg innerhalb der ständischen Hierarchie. Und sie brachte eine stattliche Mitgift in die Ehe mit. Ne? 200 florentinische Goldgulden damals.
Das war nicht so schlecht.
Ne? Also ihre Eltern waren schon ganz gut unterwegs. Das Interessante daran ist dieses Verhältnis. Ne? Ihr Mann, nobody, und sie bringt halt so die Persönlichkeit und das Geld irgendwie mit. Ne? Das Ding ist, ihr Mann war damals nobody. Ne? Die Familie hieß Dürer. Der Mann Albrecht. weil die Anekdote jetzt nicht einen Schluss zu schieben der Geschichte, aber wir reden hier von Agnes Dürer, der Frau von...
Weiß nicht, vielleicht gibt's da andere Gründe, dass diese Heirat okay war.
Von Albrecht Dürer, also...
Weißt du, ich versuche das gerade irgendwie begreiflich zu machen, so wie kann's sein? Na gut, okay, alles klar.
Aber wie gesagt, Albrecht Dürer war damals ein stinknormaler Handwerker, niemand. Ne? Die Agnes, ne, mit der ordentlichen Mitgift und so weiter... kann man da auch drüber nachdenken, sich eine Werkstatt aufzubauen, und sie erkennt trotzdem dieses unfassbare Talent ihres Mannes, ne? Und stellt sich dort auf den Markt, direkt neben Obststände und so weiter, und hat auch diese neuen Medien, die da durch neue Techniken und so weiter möglich sind, ne? Die Kupferstiche, Abzüge und bestimmte Drucke und so weiter stellt sie her, was ja damals auch relativ neu war, hat sie nicht erfunden oder irgendwas, aber...
Und ich glaube auch nicht günstig.
Nee, aber sie hat das damals erkannt, dass das eine große Rolle spielen wird, ne? Diese hohe Qualität der Stiche ihres Mannes eben reproduzieren zu können, ne? Und da stellt sie sich damit auf den Markt und verkauft das dort, ne? Fährt zu Messen nach Frankfurt und Leipzig und macht das da eben eben wirklich berühmt.
Vertrieblerin.
Eine Vertrieblerin, ja. Also. Die wird wirklich zur Geschäftsführerin ihres Mannes, ne? Zur Managerin.
Ich finde das so wichtig, diese Zusammenhänge mal zu sehen, weil wir ja immer von diesem Geniekult irgendwie beeinflusst sind, auch heute noch. Und dass das auch unsere Entscheidung heutzutage irgendwie so beeinflusst, ne? Von wegen, man muss es irgendwie selber schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Aber niemand hat es jemals mit irgendwas alleine geschafft, ohne dass da jemand im Hintergrund einem den Rücken freigehalten hat, ein Vertriebssystem aufgebaut hat, whatever. Ja, ja. Ne? Also es ist super spannend.
Ja, absolut. Und cool. Wie gesagt, sie, ne, mit ihrer Persönlichkeit, schlagfertig, hochintelligent, geschäftsgewandt, also die bewegt sich da wirklich, also ne, an der Grenze zur Renaissance-Ebene. Neue, moderne Frau. Ne? Also wirklich schon, möchte sagen, die Inspiration dazu habe ich auch von der Instagram-Seite von Frauengeschichte, wo Agnes Frey auftauchte. Deshalb mal ein Dank dahin, kann man vielleicht auch mal abchecken. Ab 1503 wurde eine eigene Werkstatt eingerichtet, ne? Wo sozusagen Agnes Dürer auch die Chefin im Ring war, die hat dort die Verträge geschlossen mit den Mitarbeitern, hat die Abrechnungen kontrolliert, hat das dort am Laufen gehalten, auch wenn ihr Mann auf Reisen war, ne, da war ja auch in Italien unterwegs und so weiter. Was besonders bemerkenswert ist, auch aus juristischer Sicht, besonders sie ist damals schon auf die Idee gekommen, so eine Art Urheberrechtsschutz für die Werke ihres Mannes zu entwickeln oder hat ständig Worte daran rum überlegt, wie können wir das irgendwie schützen? Ne? Und eine Reaktion darauf war dieses ikonische Monogramm AD, was dort immer, was ja heute noch jeder Laie.
Ja, ja, kennt jeder.
Man sieht einen Kupferstich, denkt, sieht aus wie Dürer, ist Dürer. Ne? Weil man dieses AD sieht. Ne? Und das war dann zum Beispiel so ein Markenzeichen. Und sie wird dann wirklich zur Geschäftsführerin der Firma Dürer. Ne? Also das ist wirklich eine Marke. Bald zählen durch den Geschäftssinn von Agnes die Dürers zu den reichsten Familien in Nürnberg.
Krass. Ne?
Also krass. Wirklich dann schon echt große Fische im Teich. Und trotzdem wird das natürlich mit Argwohn betrachtet, ne? Auch ein bisschen von Albrecht. Also der ist natürlich stolz auf seine Frau. Ne? Also sie fahren zum Beispiel 1520, 1521 in die Niederlande. Dort, ne, stattet er sie mit tollen Tüchern aus und dort an den Häfen und so weiter ist man natürlich an den tollen Waren aus aller Welt sofort nah dran. Und er betrachtet sie immer mit so ein bisschen Eifersucht, aber ist auch total stolz auf sie, ne? Aber so eine Frau an der Schwelle zur Renaissance war damals den Männern schon richtig suspekt, ne? Und besonders suspekt war sie dem besten Freund Dürers, Willibald Pirkheimer, dem sagen wirklich, also sagt heute nicht mehr allzu viel, aber es gibt auch noch eine Pirkheimer-Gesellschaft und so weiter. Das war wirklich ein bedeutender Humanist. Aha. Ne? Also einer der besten griechischen Sprachverständigen im deutschen Raum damals. Aber es wird auch in Geschichtsbüchern kolportiert, er war Humanist und Hurenbock. Also da hat sich da mit Dürer schon auch irgendwelche Gelage in den städtischen Bordellen geliefert und so weiter. Und war halt so ein Männerkumpel von Dürer. Ne? Und dem war die Agnes ein ziemlicher Dorn im Auge. Ganz besonders als 1528 Albrecht Dürer gestorben ist und Willibald Pirkheimer so ein paar Sachen irgendwie haben möchte vom Albrecht, ne, da war zum Beispiel über so ein Hirschgeweih, haben die sich gestritten oder irgendwie und seitdem hasste der die und hat natürlich mit seinem Einfluss sehr, sehr den Ruf von Agnes geschädigt, ne, indem er gesagt hat, ja, ist eine herrische Alte, eine Xantippe, die hat dem Dürer das Leben zur Hölle gemacht, deshalb ist er auch so jung gestorben und so weiter. Und deshalb hat sich in der Geschichte eigentlich, das hatte ich früher auch schon mal gehört, so als Frau von Albrecht Dürer, die Agnes Dürer, muss eine ganz schön herrische Alte gewesen sein, die das alles unter ihrer Knute hatte und den so irgendwie benutzt und geführt hat und das dann so zu Ruhm aufgebaut hat. Aber so ist es wohl in Wirklichkeit nicht gewesen, wie jetzt die neueren Forschungen zeigen, sondern Dürer hat seine Frau sehr verehrt, Hat auch zahlreiche Porträts von ihr angefertigt, ne? Also eines seiner berühmten Selbstporträts aus dem Jahr 1493, ne? Das war wahrscheinlich ein Werbungsbild, wo er der Agnes zeigen wollte, wie cool er aussieht. Ach. Ne? Also nicht nach dem Motto, hier, ich schicke dir mal ein Bild im WhatsApp oder so. Damals hat man sich hingesetzt und ein Ölgemälde von sich gemalt, ne?
Ich wusste gar nicht, dass das in bürgerlichen Kreisen auch ein Ding war, ne? Dass das so an Adelshöfen war. Das kennt man ja, die Geschichte, dass dann, wenn dann irgendwie über lange Distanzen irgendwelche Königshäuser vermählt werden sollten, da reisten dann die Gesandten mit irgendwelchen Ölgemälden.
Ja, an. Ja, das stimmt. Ja, also Henry hat ja auch einige Ölgemälde zurück. Nee, Maler hat er ja auch bestrafen lassen, weil er, als die Frau dann in echt ankam, überhaupt keine Ähnlichkeit festgestellt hat oder so. Ja, da gibt es ja die besten Storys. Aber das ist ja auch das, was in dieser Zeit so interessant ist, was den Adligen so aufgestoßen ist, ne? Dass dieses aufkommende Patrizier oder Bürgertum und selbst reiche Bauern und so weiter sich diese adligen Gepflogenheiten, wie man sich gewandelt, wie man sich anzieht und so weiter, ne? Dass die da eben vorgedrungen sind und teilweise mehr Geld hatten als der Adel.
Das finde ich beispielsweise im Tübke-Panorama ganz schön. Da gibt es so einen Abschnitt, wo man den tanzenden Adel irgendwie sieht, aber dann schon eine Patrizierfrau in so ganz auffälligen roten Gewändern, die quasi schon das symbolisiert, wie wer jetzt die Kontrolle in Zukunft übernimmt, ne? Dass die wirtschaftstätigen Bürgerlichen
die Zukunft sind. Also eine wahnsinnig spannende Zeit damals, in der die Frau ihren Mann gestanden hat, ne? und da wirklich also Dürer zu einer Weltmarke aufgebaut hat. Ne? Und großen Respekt für die, also ohne, sind sich Kunsthistoriker einig, ohne die wäre Dürer wahrscheinlich auch nicht bekannter als andere begabte Kupferstecher zu der Zeit. Ne?
Und was lernen wir da draus? Es braucht immer jemand, der dich unterstützt, es braucht ein Netzwerk oder Leute, die ein bisschen was drauf haben, und es braucht Geld.
Ja.
So, weil das ist ja am Ende auch der Punkt, es braucht Geld, er konnte sich auf seine Arbeit konzentrieren, sie hatte das Wissen durch Geld, ne, durch den Status ihrer Familie und dann eben auch die Anschubfinanzierung, um das durchzuziehen. Also, also wenn immer ihr denkt, ihr habt es nicht drauf, denkt dran, vermutlich schon, aber ihr seid zu arm. Pech gehabt.
Ja, und man hat nicht so richtige Tandem gefunden. Ne? Also das ist ja auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt in der Biografie Albrecht Dürers, wo es auch Monographien drüber gibt, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Willibald Pörkheimer und seiner Frau. Ne? Also die Ehe war ja auch kinderlos und gibt da sogar Spekulationen, ob Dürer mit dem Pörkheimer irgendwie liiert war oder also ganz krude Sachen gibt es da.
Ja, also da muss ich auch ehrlicherweise sagen, ne, wir wissen von der Geschichte immer nur ganz wenige Prozent von dem, was real war, ne? Und die Absolutheitsvorstellung, die dann die Historiker immer zu ihren Erkenntnissen haben, die ist auch fehlgeleitet, weil am Ende des Tages kann keiner sagen, ob diese 5%, die wir von einer Geschichte von irgendwas kennen, von den wenigen Punkten, die mal in Schrift gefasst sind oder in Bild gefasst sind, oder ob das einfach nur einer, wie du jetzt gerade mit dem Pörkheimer meintest, einer absichtlich verbreiteten Fehldarstellung entspricht. You'll never know. Es ist nur eine Annäherung an das, was wirklich gewesen ist, und beim besten Willen keine Absolutheitsdarstellung. Also man fischt da, glaube ich, mehr am Trüben, als dass man wirklich was weiß.
Ja, total. Und deshalb sind ja auch die Spekulationen so interessant. Ne? Also wenn man da heute mitnimmt, Dürer ist nicht nur der Hase, sondern Dürer ist auch Agnes Dürer, diese Marke. Das würde mir schon reichen.
Geschicktes Vertriebsnetzwerk.
Ja, absolut.
Ja, cool. Also ja, sehr, sehr spannende Perspektive, Mike. Wusste ich nicht tatsächlich. Habe ich heute gelernt.
Schön, na, das freut mich ja. Dann bereite dich mal auf dein Interview vor. Ja.
Ich suche, by the way, auch noch einen Vertriebler für von Thieling, nebenbei bemerkt. Ne? Also Vertrieb ist alles und deswegen.
Vertrieb ist alles, ja, total. Gut, mein Guter, dann viel Spaß. Ich bin gespannt, was du dann zu berichten hast.
Ich auch. Bis dann, Mike. Tschüsschen.
Manche finden es auch drollig und hören sich trotzdem an.